Kohle Radio Dresden.
Im Kampfe für Frieden, für Freiheit und Brot.
Jeden Donnerstag von 20 bis 24 Uhr auf 100,2 MHz.
So schreiten wir vorwärts zum Siege.
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.
Wir danken der Sektion Theater und übergeben an die Sektion Frau von Kommune 71.
Courbet.
Die Frauen von Paris haben einen entscheidenden Anteil an der Entstehung der Kommune. Nach der langen Belagerung der Stadt durch preußische Truppen im Winter 1870-71 war ein kaum zu bewältigender Versorgungsnotstand eingetreten. Nur durch die Bildung zahlreicher Kooperativen und Nachbarschaftsgruppen konnten die Pariserinnen die notdürftige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Brennmaterial sichern.
Die französische Regierung hatte ihren Sitz nach Versailles nahe Paris verlegt und wollte Paris den preußischen Truppen übergeben. Die Nationalgarde, unterstützt durch Teile der Pariser Bevölkerung, weigerte sich, die Preußen in die Stadt zu lassen. Daraufhin versuchte die Regierung in einer Nacht- und Nebelaktion, die in Paris verbliebenen Geschütze herauszuholen. Im Morgengrauen des 18. März 1871 entdeckten Frauen, die schon unterwegs waren, um Nahrungsmittel zu organisieren, die Aktion und schlugen Alarm. Sie stellten sich zwischen die Geschütze und die anrückende Armee, bis die Nationalgardisten eintrafen. Der Historiker Lissagaré erinnert sich 1876 an diese mutige Tat.
Sie umringten die Geschütze und sprachen auf die Geschützführer ein. Es ist eine Schande. Was macht ihr hier? Die Soldaten schwiegen. Dann und wann sagte ein Unteroffizier, geht, gute Frauen, macht, dass ihr fortkommt. Der Ton seiner Stimme war nicht rau und die Frauen blieben. Eine große Menge von Nationalgardisten mit erhobenen Gewehrkolben, Frauen und Kinder stürmten durch die Rue de Roseau vor. General Lecomte sah sich umzingelt, er befahl dreimal das Feuer zu eröffnen. Aber seine Leute blieben Gewehr bei Fuß. Als die Menge näher kam, verbrüderten sie sich und Lecomte und seine Offiziere wurden festgenommen.
Dieser 18. März war der Beginn der Pariser Kommune. Die Strategie der Frauen hatte Virginie Barbet entwickelt. Sie stammte aus Lyon, betrieb dort eine Gaststätte und kam über den Umweg von einer Feministinnengruppe über den Berner Friedenskongress 1868 und die Allianz der Sozialistischen Demokratie schließlich zur Ersten Internationale. Virginie Barbet war offensichtlich nicht nur Feministin, sondern auch Sozialistin. Sie schrieb mehrere Flugschriften zur Internationale und Berichte in sozialistischen Zeitungen. Vor allem aber entwickelte sie für die Arbeiterbewegung Strategien des passiven Widerstands.
Es ist schwer zu sagen, wie viele Frauen sich an der Kommune beteiligten. Mit Sicherheit waren es einige tausend. Bis zum 18. März war die politische Betätigung für Frauen fast ausgeschlossen. Journalistinnen und Schriftstellerinnen schrieben oft unter männlichem Pseudonym. Eine schon vor und während der Kommune bekannte Schriftstellerin war André Léo, deren Pseudonym sich aus den Namen ihrer Zwillinge André und Léo herleitete. Ihr Mädchenname war Léodile Berra. André Léo war Mitglied der Internationale, wo sie feministische Anliegen einbringen wollte. Ebenso wie sie versuchte, die Feministinnen von der Notwendigkeit sozialistischer Forderungen zu überzeugen. Darüber kam es zum Streit mit dem russischen Revolutionär Michael Bakunin, der André Léo Harmoniesucht vorwarf, wo Abgrenzung nötig wäre. André Léo war eine der prominentesten Unterstützerinnen der Pariser Kommune. Allerdings erwies sich das von ihr geförderte Bündnis zwischen Feministinnen und Sozialisten als äußerst brüchig. Antje Schrupp schrieb dazu 1999 in ihrer Doktorarbeit zu den Frauen der Ersten Internationale.
Viele Feministinnen, teilweise auch Freundinnen von Léo, wandten sich gegen die Kommune und verließen Paris, während die rein männliche Kommunenregierung wiederum die Ansichten der Frauen nicht berücksichtigte. Dass Frauen wieder nicht wahlberechtigt waren, ist eine Sache. Schwerwiegender war jedoch, dass man einen erklärten Antifeministen, Jaroslav Dombrovski, zum Oberbefehlshaber der Kommunentruppen machte, dass er sogar versuchte, Krankenschwestern und Marketenderinnen die Soldaten mit Essen versorgten, den Zugang zu den Schlachtfeldern zu verbieten, beschleunigte die militärische Niederlage der Kommunen.
André Leo organisierte deshalb so etwas wie eine solidarische Opposition innerhalb der Kommunen. Sie kritisierte vor allem die Haltung vieler Kommunarden, dass der Zweck die Mittel heilige. Eine Bewegung, die ihre eigenen Ziele schon in ihren Anfängen verrät, wäre zum Scheitern verurteilt. André Leo schrieb dazu:
Wenn wir uns so verhalten wie unsere Gegner, wie soll sich dann die Welt zwischen ihnen und uns entscheiden?
Es ist schwer zu sagen, wie viele Frauen sich an der Kommune beteiligten. Mit Sicherheit waren es einige tausend. Bis zum 18. März war die politische Betätigung für Frauen fast ausgeschlossen. Journalistinnen und Schriftstellerinnen schrieben oft unter männlichem Pseudonym. Eine schon vor und während der Kommune bekannte Schriftstellerin war André Leo, deren Pseudonym sich aus den Namen ihrer Zwillinge André und Leo herleitete. Ihr Mädchenname war Léodile Bérard. André Leo war Mitglied der Internationale, wo sie feministische Anliegen einbringen wollte. Ebenso wie sie versuchte, die Feministinnen von der Notwendigkeit sozialistischer Forderungen zu überzeugen. Darüber kam es zum Streit mit dem russischen Revolutionär Michael Bakunin, der André Leo Harmoniesucht vorwarf, wo Abgrenzung nötig wäre. André Leo war eine der prominentesten Unterstützerinnen der Pariser Kommune. Allerdings erwies sich das von ihr geförderte Bündnis zwischen Feministinnen und Sozialisten als äußerst brüchig. Antje Schrupp schrieb dazu 1999 in ihrer Doktorarbeit zu den Frauen der Ersten Internationale:
Viele Feministinnen, teilweise auch Freundinnen von Leo, wandten sich gegen die Kommune und verließen Paris, während die rein männliche Kommunenregierung wiederum die Ansichten der Frauen nicht berücksichtigte. Dass Frauen wieder nicht wahlberechtigt waren, ist eine Sache. Schwerwiegender war jedoch, dass man einen erklärten Antifeministen, Jaroslav Dombrowski, zum Oberbefehlshaber der Kommunentruppen machte. Dass er sogar versuchte, Krankenschwestern und Marketenderinnen, die Soldaten mit Essen versorgten, den Zugang zu den Schlachtfeldern zu verbieten, beschleunigte die militärische Niederlage der Kommunen.
André Leo organisierte deshalb so etwas wie eine solidarische Opposition innerhalb der Kommunen. Sie kritisierte vor allem die Haltung vieler Kommunarden, dass der Zweck die Mittel heilige. Eine Bewegung, die ihre eigenen Ziele schon in ihren Anfängen verrät, wäre zum Scheitern verurteilt. André Leo schrieb dazu:
Wenn wir uns so verhalten wie unsere Gegner, wie soll sich dann die Welt zwischen ihnen und uns entscheiden? Thank you.
Gegnerin von André Leos kritisch-solidarischer Haltung zur Kommune war die Russin Elisabeth Dmitriev. Auch sie war Mitglied der Internationale, gerade 20 Jahre alt und wohlhabend. Ende 1870 besuchte sie Karl Marx in London und freundete sich mit Jenny Marx an. Als die Nachricht vom Kommunaufstand kam, setzte sie sich in den nächsten Zug nach Paris. Elisabeth Dmitriev war eine begnadete Agitatorin. In nur 2 Wochen stampfte sie die größte Frauenorganisation der Kommune aus dem Boden, die Union des Femmes, den Frauenbund. Elisabeth Dmitriev verhandelte mit der Kommunregierung über die Organisation von Frauenarbeit, feste Aufträge und Preise. Der Frauenbund organisierte Krankenhelferinnen, verteilte Lebensmittel und agitierte die Arbeiterinnen für die Ziele der Kommune. Wer intern Kritik äußerte, wie André Leo, war für Elisabeth Dmitriev eine Verräterin.
Nach der Niederschlagung der Pariser Kommune gelang beiden, Elisabeth Dmitriev und André Leo, die Flucht nach Genf. André Leo sah später ihre Lebensaufgabe darin, die Verbrechen des französischen Militärs anzuprangern. In nur wenigen Tagen wurden Ende Mai 1871 in Paris mindestens 20.000 Menschen ohne Urteil hingerichtet. Elisabeth Dmitriev kehrte resigniert nach Russland zurück und gab ihr politisches Engagement auf.
Louise Michel gründete gemeinsam mit André Leo, Sophie Poirier und anderen Frauen während der Pariser Kommune das berühmte Widerstandskomitee Montmartre. Diese Gruppe wurde zur wichtigsten Wortführerin für eine politische Einflussnahme von Frauen in der Pariser Kommune. Louise Michel beteiligte sich ab Januar 1871 am bewaffneten Kampf, war aber weiterhin in ihrem Stadtviertel Montmartre im Widerstandskomitee engagiert. Nach der Niederschlagung der Kommune wurde sie deportiert und nach ihrer Rückkehr zu einer bedeutenden Anarchistin.
Den Frauen der Pariser Kommune ist in den meisten Geschichtsbüchern, wenn überhaupt, nur wenig zu lesen. Aber auch zum Ziel der Pariser Kommune finden sich oft nur spärliche Informationen, die von Schreckensherrschaft bis zu sozialistischer Revolution reichten. Bei der Betrachtung, welche Schritte die Pariser Kommune in Richtung Gleichberechtigung getan hat, muss dreierlei berücksichtigt werden.
Zum einen war die Ausgangslage der Frauen katastrophal, sodass aus unserer Sicht kleine Verbesserungen ihnen vermutlich revolutionär erschienen. Zum zweiten waren die Männer der rein männlichen Kommunenregierung auch Kinder ihrer Zeit, sodass den meisten jeder Schritt in Richtung Gleichberechtigung sehr schwer gefallen sein dürfte. Und zum dritten muss die kurze Dauer der Pariser Kommune betrachtet werden. In der Zeit vom 18. März bis zum 28. Mai 1871 und noch dazu im Kriegszustand war wohl kaum viel mehr möglich.
2 aus Sicht der Frauen besonders wichtige Dekrete beschloss die Kommune noch im Mai.
Frauen von gefallenen Nationalgardisten wird eine Pension von 600 Franken bezahlt. Und zwar unabhängig davon, ob sie mit diesem Mann verheiratet waren oder in wilder Ehe lebten. Kinder gefallener Nationalgardisten, egal ob anerkannt oder nicht anerkannt, erhalten bis zu ihrem 18. Lebensjahr eine Pension von 365 Franken.
Die Bedeutung dieser Dekrete ergibt sich nicht nur aus dem humanistischen Ansatz, also dem Bemühen, die Hinterbliebenen vor der Verelendung zu bewahren. Das Spektakuläre und Mutige an dieser Entscheidung ist vielmehr der direkte Angriff auf die vorherrschenden religiös-monarchistischen Moralvorstellungen, die ja auch heute noch anzutreffen sind. Diese Dekrete wurden, wie Zeitgenossen berichten, mit großer Begeisterung und fast einstimmig beschlossen. Auch die Frauen, die zwar nicht direkt Kommunenmitglieder sein durften, erkannten den neuen politischen Ansatz an, wie das Kommunenmitglied Arthur Arnold berichtet.
Die Frauen haben das verstanden, denn noch nie zuvor haben sie sich mit mehr Energie und in so großer Zahl einer politischen Bewegung angeschlossen.
Weitere Dekrete, wie das über Höchstmieten und die Aufschiebung der Mietzahlungen, über die Beschlagnahmung leerer Wohnungen für obdachlos gewordene Familien und über die Rückgabe der im Pfandhaus hinterlegten Gegenstände, betrafen auch Grundanliegen der Pariser Frauen.
Der Krieg und die Belagerung von Paris förderten die schon vorhandene Frauenbewegung. Als sich ab Oktober 1870 die Stadtviertelkomitees bildeten, mussten Frauen zwangsläufig eine wichtige Rolle spielen, da die Männer meist die Befestigungsanlagen bewachen mussten. Frauen mischten sich also ein in die Politik ihres Stadtteils und bestimmten diese sogar weitgehend selbst. Aber auch die große Politik schreckte die Frauen nicht ab. Sie organisierten Protestaktionen gegen Wucherer und für ein Verbot der reaktionären Presse, deren Hetzkampagnen und Verleumdungen sehr demoralisierend wirkten. Die wichtigsten Forderungen der Pariser Frauen waren aber die nach einer strikten Trennung von Staat und Kirche und nach einer grundlegenden Reform des Erziehungswesens, das zu dieser Zeit fast vollständig unter der Herrschaft der Kirche stand, denn die Frauen litten besonders darunter.
Schnell erkannten die Frauen, dass Forderungen nach Gleichberechtigung von Mann und Frau unverzüglich Taten folgen mussten. Gleichberechtigung bedeutete für sie zunächst die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für Frauen, eine faire Bezahlung, Chancen zur Selbstorganisation, Freiräume für Treffpunkte und Debatten, die freie Entscheidung für den bewaffneten Kampf und die Verbesserung der Kinderbetreuung. Kindergärten sollten von primitiven Asyle genannten Aufbewahrungsorten zu gut erreichbaren, naturnahen und gut ausgestatteten Einrichtungen werden. Für die Berufsausbildung der Frauen sollten neue Schulen entstehen, deren Unterricht ein Wechsel zwischen Theorie und praktischer Arbeit einschließlich einer Entlohnung für die Schülerinnen enthalten sollte. In allen diesen Punkten legten Frauen den Kommunenmitgliedern konkrete Vorschläge vor, die mehr oder weniger schnell beschlossen und teilweise auch noch umgesetzt wurden. Am 12. Mai wurde die erste Industrieberufsschule für Mädchen eröffnet. Eine provisorische Lehrwerkstatt bestand bereits unter der Leitung der Bürgerin Manier. Stadtschulinspektor wurde erstmals eine Frau, Marguerite Tiner. Louise Michel brachte es auf den Punkt.
Das Volk erhält nur das, was es sich nimmt.
Und die Frauen lernten es, zu nehmen, für ihre Interessen zu kämpfen. Mit der Ausrufung der Kommune wurde die Emanzipation der Frau erstmals eine realistische Forderung. In ihrem Kampf um Gleichberechtigung stießen die Pariser Frauen jedoch auch auf Widerstände. Nicht wenige Kommunenmitglieder wollten die Mitbestimmung der Frauen nur auf den Ausnahmezustand beschränken und nach der Wiederkehr von Frieden und Ordnung die Frauen wieder an den heimischen Herd zurückschicken. Sie sahen Errungenschaften wie die selbstverwalteten Kooperativwerkstätten und jede andere berufliche und politische Aktivität der Frauen lediglich als Provisorium an. Diese Einstellung war erschreckenderweise nicht nur bei eher bürgerlichen Kommunenleuten anzutreffen, sondern auch bei Mitgliedern der Internationale. Dies zeugt von einer großen Angst vor kompetenten Frauen und von uraltem Konkurrenzdenken.
Sophie Poirier leitete ursprünglich auf dem Montmartre eine große Kooperativwerkstatt und übernahm Ende März von Louise Michel den Vorsitz des Widerstandskomitees der Bürgerinnen von Montmartre. Die Werkstätten wurden zu Diskussionszentren, in denen die neuesten Nachrichten besprochen wurden. Den Widerstands- und Stadtviertelkomitees ging es zum einen um alle lokalen Angelegenheiten, von Wohnverhältnissen über Preistreiberei bis zu Kinderbetreuung, zum anderen um die Zerstörung versöhnlerischer Illusionen, die über die reaktionäre Presse, aber auch über die kleinbürgerliche Frauenbewegung unter die Pariser Frauen gestreut wurden und deren Sehnsucht nach Frieden missbrauchten.
Spätestens am 4. April, kurz nach dem ersten Bombardement der Versailler, wurde schmerzhaft deutlich, dass es eine Aussöhnung mit den Versaillern nicht geben konnte. Nach einem Aufruf des Kleinbürgertums formierten sich tausende Frauen zu einem Friedensmarsch. Sie wollten, Zitat, die Regierung auffordern, keine Granaten mehr zu schicken. Noch bevor dieser Zug die Stadttore erreichte, wurde er von Versailler Granaten vernichtet. Danach griffen viele Frauen zu den Waffen, um die Kommune zu verteidigen. Der Frieden blieb ein unerfüllbarer Traum. Am 8. April erschien ein Plakat, unterzeichnet mit »Eine Gruppe von Bürgerinnen« mit dem Wortlaut
»Bürgerinnen«. Der Handschuh ist geworfen. Nun heißt es siegen oder sterben.
Dies war die Geburtsstunde des Frauenbundes für die Verteidigung von Paris und die Verwundetenpflege. Die Mitglieder dieses Frauenbundes kamen anfangs größtenteils aus politischen Organisationen wie den Widerstandskomitees, den Stadtviertelclubs und den Sektionen der Internationale. Mit dabei waren neben Elisabeth Dimitriev beispielsweise die Buchbinderin Nathalie Lemel, die Schneiderin Octavier Tardif, die Strumpfwirkerin Aline Jacquier, die Modistin Blanche Lefebvre und die Schneiderin Marie Leloup.
Die Kommune förderte den Frauenbund auf vielfältige Weise, stellte Versammlungssäle und Geld für Veröffentlichungen zur Verfügung und einige Kommunenmitglieder beriefen Frauen in den Verwaltungsapparat.
Auf einen erneuten Versuch der Bourgeoisie am 3. Mai, die Frauen für einen Waffenstillstand zu gewinnen, reagierte der Frauenbund 3 Tage später mit einem Gegenplakat.
Heute wäre Aussöhnung Verrat. Das hieße alles Trachten und Leiden der Arbeiter aufgeben. Paris wird nicht zurückweichen, denn es trägt die Fahne der Zukunft. Es lebe die sozialistische Weltrepublik. Es lebe die Arbeit. Es lebe die Kommune.
Die Frauen organisierten die Verwundetenpflege, die Proviantversorgung der Barrikadenkämpfer und halfen beim Barrikadenbau. In den Kooperativwerkstätten wurden Uniformen und Säcke für die Barrikaden genäht. Unter einem Fehler der Kommune litten die Frauen besonders. Der Preiskampf in der Produktion und die Ausbeutung waren nicht ausdrücklich abgeschafft, weil die Mehrheit der Kommunarden davon ausging, dass sich dieses Erbe des Kapitalismus selbst abschaffen würde. Die Folge waren der Ruin einiger Kooperativwerkstätten und ein Hungerlohn der Arbeiterinnen. Der Frauenbund forderte die Kommunenregierung mehrmals auf, diese Missstände abzuschaffen. Aber zahlreiche Kommunenmitglieder standen im Mai bereits selbst an den Barrikaden gegen die heranrückenden Versailler, sodass an eine weitere politische Ausgestaltung der Kommunen kaum noch zu denken war. Auch immer mehr Frauen und Kinder griffen nun zu den Waffen, um die Pariser Kommune zu verteidigen. Ein Redakteur von Le Vengeur schrieb:
Ich erlebte 3 Revolutionen, doch nun habe ich zum ersten Mal gesehen, dass sich auch voller Entschiedenheit Frauen beteiligten, Frauen und Kinder. Es scheint, dass diese Revolution genau die ihre ist und dass sie, indem sie sie verteidigen, ihre eigene Zukunft verteidigen.
Viele ihrer großen Vorhaben konnten die Frauen nicht mehr umsetzen, da schon am 21. Mai die Versailler Truppen in Paris eindrangen. Die Versailler rächten sich furchtbar an den mutigen Pariser Frauen.
Und spricht es nicht für die Menschlichkeit einer Zeit, wenn ein Liebeslied zur Hymne wird? In den 72 Tagen 1871 singt man in Paris das Lied von der Kirchenzeit, geschrieben von Clément, einem Mitglied des Rats der Pariser Kommune. Einmal für uns die Kirchenzeit wieder, dann trällern auch Nachtigall und Pirol mit uns ihrer Lieder. Dann lassen die Schönen leicht uns ans Mieder, dann liebt man so heiter, lebt man so wohl. Kommt einmal für uns die Kirchenzeit wieder, dann trällert so frech und frei der Pirol. Ach, allzu bald geht die Kirchenzeit wieder, die Zeit, wenn zu zweit wir gehen wie im Traum und paarweis sie pflücken, die Kirchen das Ohr der Liebsten zu schmücken. Wie Blutstropfen kostbar glühen sie am Baum. Ach, allzu bald ging die Kirchenzeit wieder, die rote, wir pflückten sie wie im Traum. Kommt einmal für euch die Kirchenzeit wieder und fürchtet ihr Liebes, Lust bringe Leid, so meidet das Küssen. Ich hab keine Angst vor Schlägen und Bissen, ich lebe vor keinem Kummer gefeit. Kommt einmal für euch die Kirchenzeit wieder, dann bringt sie euch Liebe, aber auch Leid. Ich werde stets die Kirchenzeit lieben, die Kirchenzeit traf mich mitten ins Herz, nun blutet die Wunde. Und lacht doch das Glück und strahlt mir die Stunde, ich kann nicht vergessen, rot brennt der Schmelz. So werde ich stets die Kirchenzeit lieben, die Kirchenzeit traf mich mitten ins Herz.